herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallihallo.
Und ich bin der Daniel. Und wir bewegen uns weiter im Bereich Dungeon Core Classics. Das ist die letzte Folge rund um die Charakterklassen. Wir haben ja jetzt alle vorgestellt, bis auf den Kleriker. Ich habe alle anderen vorgestellt mit Patrick. Das passt zeitlich gerade nicht. Darum ist Andreas eingesprungen, der sich natürlich auch gut auskennt mit Klerikern. Schließlich hat er das ganze Buch ja als Redakteur betreut. Insofern wollen wir uns jetzt mal anschauen, was das Multiversum bereithält für die göttlichen Diener. Das Universum ist ja zerteilt in Ordnung und Chaos und irgendwo dazwischen liegt die Neutralität. Was heißt es, wenn ein Kleriker eine dieser großen Wesenheiten anbetet, die wir als sterbliche Götter nennen?
Die Götter geben dem Kleriker die Macht, Zaubersprüche zu sprechen und Leute zu heilen und all die ganzen Fähigkeiten, die er so kann. Und das ist dann abhängig davon, in welchem Bereich er sich befindet. Aber er muss sich für eine Gottheit entscheiden und diese Gottheit dient dann natürlich entweder der einen oder der anderen Seite oder der Neutralität, beziehungsweise ist eventuell die eine oder andere Seite oder Neutralität, je nachdem, wie man sieht. Und davon hängt dann ab, zum Beispiel, wen er heilen kann, wen nicht. Oder was für Handlungen als Sünden angesehen werden, etc. Und ich finde das ganz spannend hier, wie die Götter beschrieben werden. Die Neutralität ist das, was vor Ordnung und Chaos da war. Das ist der große Cthulhu, ist hier kein bösartiges Mythoswesen, sondern der gehört zu den Alten, die das Universum mit erschaffen haben. Und die Alten selbst sind halt auch, die sind die Neutralität und die haben dann Ordnung und Chaos geschaffen und die anderen Götter. Und deswegen kann ein Kleriker zum Beispiel auch einem Halbgott dienen, meinetwegen. Oder irgendeiner anderen Kreatur, die halt mächtig genug ist, um als Gott angesehen zu werden.
Es gibt ein paar Beispiele für Götter. Die sind nicht ausgearbeitet innerhalb des Buches. Das ist ein zentraler Bestandteil. Also diese Freiheit, die man hat, resultiert auch darin, dass es eben keine großen Listen gibt von Göttern. Aber wir können ja mal ein paar Beispiele geben. Also Götter der Ordnung wären beispielsweise Schul, der Gott des Mondes, Gorhan, die behelmte Rache, das ist der Gott der Tapferkeit und der ritterlichen Tugend, oder auch Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit und Gnade, während bei Chaos Azidahaka, der Dämonenfürst der Stürme und Wüsten zu nennen wäre, oder auch Bobokbobils, Dämonenfürst der bösen Amphibien. Die gibt's dann übrigens auch noch als Patrone für den Zauberkundigen, aber sie können eben auch von einem Kleriker des Chaos angebetet werden.
Genau, und in der Mitte haben wir dann zum Beispiel Amun Thor, den Gott der Geheimnisse und Rätsel, oder im Cthulhu, den Priester der Alten.
Um das gleich abzuhandeln, können wir auch kurz beschreiben, welche Auswirkungen es hat, einen dieser Götter anzubeten. Also wenn man sich nun der Ordnung, der Neutralität oder dem Chaos verschrieben hat. Denn je nachdem, welche Gesinnung man wählt, darf man unterschiedliche Waffengattungen tragen. Und wenn man unheilige Wesen vertreibt, das ist eine Fähigkeit des Klerikers, die ähnlich funktioniert wie in alten D&D-Fassungen, aber auch nur ähnlich. Das heißt also, man vertreibt etwas oder vernichtet es vielleicht sogar gleich mit seinem heiligen Symbol. Aber je nachdem, was man vertreibt, ist abhängig von der Gesinnung, die man gewählt hat. Heißt also, in der Ordnung vertreibt man Untote, Dämonen, Teufel, Chaos-Primare oder auch chaotische Drachen. Bei der Neutralität sind es eher weltliche Tiere, Untote, Dämonen, Werwölfe oder Perversionen der Natur. Und im Chaos vertreibt man Engel, Paladine, rechtschaffene Drachen, Fürsten der Ordnung oder auch Humanoide mit rechtschaffener Gesinnung.
Deswegen heißt das hier auch unheiliges Vertreiben und nicht wie im alten D&D Untote vertreiben. Da hat es sich ja wirklich nur auf die Untoten bezogen. Hier hängt es davon ab, welcher Gottheit man dient.
Und bei den Waffen ist es ähnlich. Das heißt also, wir haben eine Variante, je nachdem, welcher Gesinnung man anhängt. Wenn man für die Ordnung eintritt, dann kann man mit stumpfen Waffen angreifen. Das heißt also, man hat Knüppel, Streitkolben, einen Stab oder auch einen Kriegshammer. Neutrale Kleriker können dagegen ein Schwert führen, Dolche oder auch einen Streitkolben. Und die Diener des Chaos haben Äxte in jedweder Form, sogar Bögen, Wurfpfeile und Flegel.
Jeweils Beispiele. Also wir haben jetzt nicht alle genannt, aber ein paar von denen, die hier gelistet sind. Genau. Wobei man ja hier beachten muss, dass das auch anders ist als beim alten D&D. Das heißt nicht, dass die nur diese Waffen benutzen können. Es heißt aber, dass sie für die die passende Fertigkeit haben oder haben können. Und das heißt, wenn sie andere Waffen benutzen, dann können sie das einfach nur sehr viel schlechter, werden jetzt aber nicht zwangsläufig von ihrem Gott dafür bestraft.
Zum Bereich Ungnade kommen wir ja noch, wenn der Gott nicht ganz einverstanden ist mit dem, was man tut. Kleriker können außerdem mit jeder Rüstung umgehen. Das heißt also, sie können in Ritterrüstung kämpfen und auch zaubern und werden dadurch nicht großartig beeinträchtigt. Sprich, sie werden natürlich so beeinträchtigt, wie auch eine Ritterrüstung beeinträchtigt. Das heißt also, beim Klettern gibt es einen anderen Würfel für Patzer und so weiter.
Damit kommen wir zur zweiten wichtigen Fähigkeit der Kleriker, nämlich dem Zaubern, was für die Spieler sicherlich am spannendsten ist. Erstmal muss der Kleriker sich angucken, welche Zauberstufe er hat. Das ist die Macht, mit der der Kleriker die Zauber spricht. Nicht zu verwechseln mit dem Zaubergrad, der die Schwierigkeit des Zaubers angibt, sondern halt die Macht, mit der die jeweils gesprochen werden. Und das ist normalerweise einfach seine Klassenstufe. Ne? Ein Kleriker der dritten Stufe hat halt Zauberstufe 3. Das kann aber verändert werden, wenn er ein besonders heiliges Relikt findet oder in Ungnade gefallen ist oder wie auch immer, kann der Gott dafür sorgen, dass die Zauberstufe eventuell höher oder niedriger ist als die Klassenstufe des Klerikers. Und wenn er dann zaubern möchte, dann macht er einen Zauberwurf, genau wie der Zauberkundige auch, nämlich mit einem W20 plus Persönlichkeitsmodifikator plus Zauberstufe und beim Kleriker als Besonderheit auch noch plus Glücksmodifikator. Und abhängig vom Würfelergebnis hat der Zauber entweder eine Wirkung nach Zaubertabelle, das wurde ja für die Zauberkundigen schon beschrieben, wie die Zauber aufgebaut sind, oder eben er schafft es nicht, dann fällt er eventuell in Ungnade oder zumindest runzelt der Gott die Stirn und beobachtet ihn ein bisschen genauer. Das funktioniert folgendermaßen, wenn man eine 1 würfelt, dann ist das quasi ein Patzer, nennen wir es mal, also bedeutet Ungnade, da gibt es eine eigene Tabelle für, dann zürnt die Gottheit nämlich dem Kleriker, weil er zu viel Murks gemacht hat und das hat dann irgendwelche Auswirkungen. Er kann nicht mehr so häufig heilen, er vergisst bestimmte Zauber für eine gewisse Zeit, irgendwie sowas. Da gibt es eine eigene Tabelle für, da wird drauf gewürfelt. Wenn der Zauber einfach nur so misslingt, dann steigt die Chance, in Ungnade zu fallen. Das Ganze wird über einen Ungnadebereich angegeben. Also wenn der Kleriker heilen will oder zaubern und versaut seine Probe, schafft die nicht, dann steigt der Ungnadebereich um 1. Und wenn er dann das nächste Mal wieder zaubern will, dann ist es schon, dass er bei einer 1 oder einer 2 in Ungnade fällt und auf die Tabelle würfeln muss. Wenn er dann wieder zaubert, steigt das Ganze auf 3 und so weiter und so weiter. Und es kann dann sogar bedeuten, dass er in Ungnade fällt und einen Zauber nicht schafft, selbst wenn er den normalerweise schaffen würde. Also wenn er einen Zauber des Grades 1 spricht und eine 13 normalerweise bedeutet, dass der Zauber gelungen wäre, aber er einen Ungnadebereich von 13 hat, also 1 bis 13, dann ist das trotzdem ein Patzer und er muss auf der Ungnadetabelle würfeln.
Gleiches gilt übrigens auch, wenn der Kleriker sich versündigt gegenüber seiner Gottheit. Dann wird der Ungnadebereich ebenfalls erhöht. Das heißt also nicht nur, wenn ein Zauber misslingt, wird die Ungnade angepasst, auch wenn der Kleriker etwas tut, was eben nicht im Kodex seines Gottes nachzulesen ist. Sprich, wenn er den Gott des Krieges angehört und die Gefallenen anfängt zu heilen, dann ist der Gott des Krieges nicht gerade sehr glücklich darüber. Wenn du das Geheimnis des Stahls nicht kennst, dann wird auch Krom dich wahrscheinlich verlachen und hinauswerfen. Und der Ungnadebereich wird natürlich hoch sein. Das ist eine sehr nette Methode, um dem Kleriker etwas mehr Farbe zu verleihen und auch das entsprechende Verhalten an den Tag zu legen, die eben die Auswahl des Gottes mit sich bringt.
Das ist das, was bei uns in den D&D-Runden damals nie auch nur den kleinsten Rolle gespielt hat. Welchen Gott du anbetest, das war völlig egal.
Aber hier ist es eben Teil des Spiels. Also hier gehört es mit dazu. Das führt sogar so weit, dass wenn du ein Kleriker des Chaos bist und jemanden heilen möchtest, der der Ordnung angehört, dann ist das nicht gut. Also das tut man nicht als Kleriker des Chaos. Das führt zu Ungnade.
Ja, sehr schönes Detail, was sie da eingeführt haben. Ja. Finde ich auch.
Wenn wir jetzt eben zu viel Ungnade haben, wie du schon sagtest, dann wird am Ende jeder Zauber und jede Fähigkeit, die wir haben, schiefgehen. Wie kriege ich die Ungnade denn wieder gesenkt? Wie kann ich mich dem Gott als würdig erweisen, dem ich diene?
Wenn jetzt die Zuhörer glauben, das würde über so eine Schmalspur-Variante wie einmal schlafen, am nächsten Tag ist alles wieder gut oder sowas, wie das bei D&D laufen. Nein, wir befinden uns bei DCC. So einfach ist es nicht. Man muss wahrhaftig Opfergaben bringen oder große Taten für die Gottheit vollbringen, um die Ungnade wieder zu senken. Das ist hier relativ einfach geregelt über eine Opfergabe von 50 Goldmünzen oder irgendetwas von Wert. 50 Goldmünzen wird geopfert, sprich der Kleriker hat es hinterher nicht mehr zur Verfügung. Man kann also nicht irgendwie schummeln und gleichzeitig was damit kaufen oder sowas, sondern man verbrennt es, man schmelzt es ein, man gibt es den Armen, was auch immer, man baut damit einen Tempel für andere Leute, nicht für sich selbst. Dann gilt das als Opfergabe und pro 50 Goldmünzen wird der Ungnadebereich um 1 gesenkt. Und natürlich muss man das erstmal machen, das heißt, man muss im Abenteuer in eine Situation kommen, wie man halt das Opfer bringen kann. Und große Taten vollbringen, da sind wir dann wieder im rollenspielerischen Bereich oder wenn der Spielleiter gern möchte, dass die Spieler irgendwas Besonderes tun, dann kann man den Ungnadebereich senken, indem man irgendwas Tolles für die Gottheit macht. Das ist nicht weiter festgelegt, das macht dann der Spielleiter.
Machen wir doch einfach mal kurz ein Beispiel, wie das aussieht mit der Ungnade. Nehmen wir mal an, wir haben nur eine leichte Ungnade des Gottes erregt und müssen nur mit einem W4 würfeln. Wie sieht das aus? Was kriegen wir dann da? Würfel doch mal, Andreas.
Genau, ich würfel mal vielleicht noch kurz zur Erklärung. Also wenn ich Ungnade erwürfle, dann nehme ich so viele W4, wie mein Wurf war. Das heißt, wenn ich einen Ungnadebereich von 1 bis 10 habe und ich würfel eine 9 und fall damit in Ungnade, würde ich 9 W4 würfeln, um auf der Tabelle zu gucken, was passiert. Und je höher die Zahl natürlich, umso schlechter ist es. Das ganze Ergebnis wird dann nochmal vom Glücksmodifikator modifiziert. Das ist jetzt aber kein Rieseneinfluss.
Genau. Gut,
also wir haben jetzt eine 1 gewürfelt, der erste Zauber des Tages gleich vergeigt und ich würfel einen W4. Moment. Das ist eine 1.
Das bedeutet, der Kleriker muss für seine Sünden Buße tun. In den nächsten 10 Minuten darf er lediglich Gesänge und Gebetslieder von sich geben. Er muss hiermit beginnen, sobald es für ihn möglich ist. Das bedeutet, dass er, sollte er sich im Kampf befinden, abwarten kann, bis die Gefahr gebannt ist. Bedeutet dann aber auch, dass er anschließend innerhalb des dunklen Dungeons voller Gebete und Gesänge vielleicht die ein oder andere Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil er eben seinen Gott wieder zufriedenstellen muss.
Da ist dann der Spielleiter gefragt, lustige Begegnungen zu machen, wo die Kumpels vom Kleriker die bösen Kobolde abwehren müssen, während er singt und tanzt.
Ja, zum Beispiel. Ja, das ist der Bereich der Ungnade, der auftritt bei den Zaubern. Der Kleriker hat aber noch andere Fähigkeiten, die es ihm erlauben, in Ungnade zu fallen, aber die natürlich auch sehr, sehr nützlich sind für seine Abenteurergruppe, mit der er unterwegs ist. Zum Beispiel kann er eben Unheiliges vertreiben. Ich kann aber auch Hände auflegen und göttlichen Beistand herbeiflehen. Wir schauen uns jetzt alle drei einmal kurz an. Wie funktioniert das mit dem Unheiligen vertreiben im Gegensatz zu dem Untote vertreiben, wie wir es aus früheren Fassungen von D&D kennen?
Also das ist halt Unheiliges vertreiben, wie ich vorhin schon erwähnt habe, und nicht Untote vertreiben. Das heißt, wir vertreiben das, was meiner Glaubensrichtung entgegen ist. Also einen Paladin vertreiben für eine chaotische Gottheit oder Untote und Dämonen vertreiben für rechtschaffene oder neutrale Gottheiten, jetzt um ein paar Beispiele zu nennen. Und ich mache einen Wurf und abhängig von dem Wurf werden dann Sachen vertrieben. Da kommen wir in einer späteren Folge nochmal ein bisschen genauer zu. Wahrscheinlich machen wir noch eine Folge über Dämonen und Untote, weil die schon ziemlich speziell sind hier bei DCC. Und da würden wir das dann nochmal erklären, auch wenn es natürlich nicht nur um Dämonen und Untote geht, aber halt häufig.
Genau. Und grundsätzlich gilt, ne, je besser du würfelst, umso mehr kannst du vertreiben.
Ja, natürlich. Ne? Man macht einen Zauberwurf und abhängig vom Zauberwurf, umso besser kann man vertreiben. Und wenn man den nicht schafft, den Wurf, dann wird der Ungnadebereich erhöht.
Ja. Genau. Gleiches gilt eigentlich auch für das Händeauflegen, was ja eine Fähigkeit ist, die wir vor allen Dingen vom Paladin kennen aus alten Fassungen von D&D. Hier hat der Kleriker diese Aufgabe, denn es gibt im Grunde keinen Heilzauber, sondern das Händeauflegen übernimmt das Heilen des Klerikers.
Kleriker war ja schon immer die Heilmaschine, der mitging, weil man nicht genug Heiltränke kaufen konnte, zumindest sowas bei uns bei D&D immer. Und hier läuft das auch über einen Wurf. Also dann auch jedes Mal Hände auflegen, birgt die Gefahr, dass sich der Ungnadebereich erhöht. Das ist aber auch die einzige Einschränkung. Das heißt, solange der Wurf gelingt, kann ich heilen und nochmal heilen und nochmal heilen und nochmal heilen und kann theoretisch meine Kameraden völlig fit machen. Aber ich denke, dass die meisten Kleriker nicht bei jedem verlorenen Trefferpunkt gleich losheilen, weil es einfach zu leicht schief gehen kann.
Ja, und gerade wenn eben dein Kamerad einer anderen Gesinnung angehört, wird's eben auch nicht gerade angenehmer für dich, denn der Gott sieht das nicht gern, wenn die Ordnung das Chaos heilt.
Genau, das funktioniert dann also ganz ähnlich eigentlich wie beim Zaubern. Wir würfeln einen Zauberwurf oder einen Händeauflegenwurf in diesem Fall, ist 1W20 plus Persönlichkeitsmodifikator plus Zauberstufe. Und dann guckt man sich an, wen man heilen will, ob der die gleiche Gesinnung hat, eine angrenzende oder eine gegensätzliche. Nehmen wir das erklärt sich, gegensätzlich, rechtschaffen und chaotisch sind gegensätzlich und die anderen sind halt dann immer angrenzend, also neutral gegenüber rechtschaffen und neutral gegenüber chaotisch und abhängig davon wird der Zauberwurf schwieriger, also bei der gleichen Gesinnung 1 bis 11 ist immer ein Fehlschlag und bei 12 bis 13 Zauberwurf würde man bei der gleichen Gesinnung 2 Würfel heilen, was das bedeutet, komme ich gleich zu, und bei einer angrenzenden nur 1 Würfel. Oder wenn man sehr gut würfelt und würfelt eine 9-10 meinetwegen, dann würde man 3 Würfel bei gleicher Gesinnung, nur 2 Würfel bei einer angrenzenden Gesinnung und nur 1 Würfel bei gegensätzlicher Gesinnung heilen. Diese Würfel, die angegeben werden, sind die Trefferwürfel des Freundes, dem man heilen will. Das heißt, bei einem Kämpfer wäre das 1W10, bei einem befreundeten Kleriker wäre das 1W8, etc. Und diese Würfel sind immer maximal so viel wie die Stufe. Also auch wenn ich super, super toll würfe, wenn ich meinen Stufe 1 Kumpel heilen will, dann würfelt der nur einmal seinen Trefferwürfel, um die Trefferpunkte zu erhöhen. Außerdem hat man die Möglichkeit, andere Sachen zu heilen. Das wären immer stattdessen, niemals zusätzlich, nämlich bestimmte, ich nenne sie mal Zustände, die sich durch den Kampf ergeben können, besondere Verletzungen, also gebrochene Knochen, Organschäden, Krankheit, Lähmung, Gift, Blindheit, Taubheit, solche Dinge. Und denen sind, je nachdem wie schwerwiegend die sind, Würfel zugeordnet, die der Kleriker erreichen muss, um das dann auch zu heilen. Wenn er besser würfelt, verfällt das. Es wird nicht in Trefferpunkte umgewandelt oder sowas. Aber um beispielsweise Organschäden zu heilen, müsste man 2 Würfel erreichen. Und bei jemandem, der die gleiche Gesinnung hat, würde da ein Wurf von 12 bis 13 schon ausreichen, um 2 Würfel hinzukriegen. Wenn ich jemandem Organschäden heilen will, der eine gegensätzliche Gesinnung hat, dann muss ich schon 20 bis 21 erreichen, um diese 2 Würfel zusammenzukriegen. Das ist dann sehr, sehr, sehr viel schwerer. Auch eine sehr schöne Regelung für die Heilung, denke ich.
Und würde wahrscheinlich dazu führen, dass man seinen Freund am Spieltisch davon überzeugt, dass er doch wenigstens einen neutralen Kleriker spielt. Dann zumindest irgendwie ist dann schon besser hier für unsere Gruppe.
Auf jeden Fall, ja. Andererseits, die Zaubersprüche ja, sind dann halt auch wieder
genau, unterschiedlich. Das kommt ja dann noch dazu, ja.
Es wird übrigens direkt darauf hingewiesen, dass man auf den Charakterbogen am besten gleich schreibt, welche Würfe man erreichen muss, um wie viel Würfel zu erreichen. Also man macht eine Liste, man schreibt den Namen des SC auf, der gleiche Gesinnung hat, das ist dann Bob, und dann schreibt man danach 12, 14, 20 und 22 plus und wie viele Würfel das sind, damit man gleich die entsprechende Tabelle hat für seine Kumpels in der Gruppe und man nicht jedes Mal blättern und rechnen muss.
Ja, das ist sinnvoll.
Guter
ja.
Tipp.
Ja. Ja, die letzte Fähigkeit, die der Kleriker hat, ist wahrscheinlich auch die mächtigste Fähigkeit. Das ist der göttliche Beistand. Man könnte es auch als göttliche Intervention bezeichnen. Das ist tatsächlich eine der größten Fähigkeiten des Klerikers, weil sie auch gar nicht so fest definiert ist. Der Spieler kriegt hier nur eine grobe Herangehensweise, wie man das abhandeln kann mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Und der Kleriker hat da wirklich großen Einfluss auch auf das Spiel. Der große Nachteil allerdings ist, dass man bei einem Wurf sofort die Ungnade erhöht, und zwar um plus 10. Das heißt also, man steht sehr tief in der Schuld des Gottes, wenn man ihn anfleht, um etwas zu tun, wie beispielsweise eine auswegslose Situation zu entkommen, vielleicht den Drachen zu zerschmettern, bevor er die Stadt platt macht oder so etwas. Das sind wirklich Dinge, die spielentscheidend sind und die dem Kleriker sehr viel Macht in die Hand geben.
Funktioniert über einen normalen Zauberwurf, also beziehungsweise dann eben einen göttlichen Beistandwurf. In dem Fall ist genauso, als würde man einen Zauber sprechen wollen, gleicher Wurf. Und der Spielleiter legt dann fest, je nach Bitte, wie schwierig das ist. Und die haben ja also Beispiele genannt. Das Anzünden einer Kerze wäre schon eine einfache Bitte mit Schwierigkeitsgrad 10. Je nachdem, welche Zauberstufe man hat, ist das schon relativ krass. Und Kerze anzünden ist ja da. Ich habe verzweifelt überlegt, wann man denn mal seinen Gott anflehen muss, eine Kerze anzuzünden. Aber gut, im dunklen Dungeon mit nass gewordenen Streichhölzern ist schon doof.
Zum Beispiel, ich hatte überlegt, dass so ein Ding ist, man muss irgendwie entkommen und ist gefesselt, aber da steht so eine Kerze, die nicht angezündet ist. Und dann könnte man wenigstens sich so frei brennen mit der Kerze. Aber ja, es sei denn, man folgt dem Gott des Kerzenanzündens. Dann würde ich sogar den Bereich der Ungnade würde ich dann senken, weil der Gott des Kerzenanzündens freut sich natürlich, wenn er eine weitere Kerze anzünden kann.
Was jetzt unsere persönliche Interpretation
das ist. Das steht nicht im Buch. Das ist aber auch Kernbestandteil dieses Spiels, dass eben nicht alles in diesem Buch steht. Das Buch ist sehr dick, aber du kannst eben immer Sachen anpassen, ne? Das ist wichtig. Und eine größere Fähigkeit wäre dann, was für ein Schwierigkeitsgrad?
Hier hatten sie noch als Beispiel das Beschwören und Beherrschen einer Flammensäule, was immer noch nicht der Drache ist, der davon abgehalten wird, die Stadt zu zerschmettern. Das wäre dann noch schlimmer. Und das hätte schon einen Schwierigkeitsgrad von 18, die Flammensäule. Da kommt man auch nicht so leicht hin. Und natürlich steigt bei jedem Versuch die Ungnade um 10 auf jeden Fall. Ja, das macht man nicht dauernd. Und wenn es dann immer misslingt, weil die Bitten zu groß sind, ich glaube, das passiert wahrscheinlich im Abenteuer gar nicht so häufig. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr mächtig, wenn es denn klappt.
Klassisches Beispiel wäre dann, um diese Ungnade dann wieder runterzubringen, wenn man jetzt zum Beispiel so eine nordische Kampagne spielen würde und du würdest dann Odin anbeten und du würdest von Odin seinen Beistand erflehen, dann würde Odin natürlich dann sagen, ja gut, das ist natürlich jetzt hier eine ziemlich mächtige Geschichte. Dann musst du dich auch 3 Tage an den Baum hängen lassen, anstatt dass ich da hänge, damit wir das hier durchhalten. Und dann gucken wir mal, ob der Kleriker das dann anschließend durchhält.
Das sind dann die ganzen Möglichkeiten. Ich stelle mir magische Gegenstände vor, die ein Gott verleiht an besonders wichtige Diener oder sowas, wo er dann sagen kann, ja, einmal göttlicher Beistand, wo der Wurf um 5 erhöht wird oder sowas. Das wäre ja ein Wahnsinnsding. Das sind alles so Belohnungen, die der Spielleiter dann speziell auf die Gottheit zuschneiden kann. Oder was wäre denn, wenn der Gegenstand von jedem benutzt werden kann und mal verliehen wurde?
Oh ja.
Der Kleriker findet jetzt von einer anderen Gottheit einen Gegenstand und kann die einmal anflehen. Was sagt dann seine Gottheit dazu?
Und das Tolle ist natürlich dann auch, wenn du die Ungnade so hoch hast, also es ist ja eben dieses Ungnade plus 10, da musst du natürlich schon deine 500 Goldmünzen ausgeben. Das heißt also, das letzte Mal, als wir in den Tempel der Schlangengötter eingedrungen sind und diese zwei kostbaren Rubinaugen gestohlen haben, die müssen wir dann leider für unseren Gott ausgeben und die zieren von nun an den Tempel unseres Gottes.
Ja, schade.
Ja, sehr schade, aber zumindest sind wir mit dem Leben davon gekommen. Ja.
Da es in DCC Erfahrungspunkte für Goldmünzen gibt, ist es nicht ganz so tragisch wie in anderen Systemen. Aber, ja,
sehr gut. Das ist im Grunde der Kleriker. Es bleibt nur noch zu sagen, dass die Aktionswürfel des Klerikers natürlich zuerst mal ein W20 sind und dann auf der Stufe 6 aufsteigen zu einem W20 und einem W14. Und das sind dann die Möglichkeiten, die er hat, um Zauber zu wirken oder seine anderen Fähigkeiten einzusetzen.
Also es ist für Angriffs- und Zauberwürfe, können die Aktionswürfel benutzt werden. Ja.
Genau, dann würde ich sagen, huldigen wir Nimlurun, dem Unreinen, dem Herrn des Unrats und der Verschmutzung und hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
Ja, das können wir machen. Ich muss mal gucken, ob ich meine Frau davon überzeugen kann, eine Woche lang nicht Staub zu saugen, weil wir diesem Gott gerade huldigen. Ich glaube, das wird nichts. Ich falle in Ungnade.
Ist eine sehr gute Opfergabe übrigens, dass du dich dann eben 1W6 Wochen nicht waschen darfst, weil du dem Herrn des Unrats folgst. Fände ich gut.
Wäre super, ja. Wenn man dann irgendwie, sobald man sich unter andere Menschen begibt, Stinkmodifikatoren kriegt. Das ist sehr witzig.
Ja, oder dass eben die Kreaturen im Gewölbe dich natürlich viel einfacher wahrnehmen können. Oder dich vielleicht auch nicht mehr wahrnehmen, weil du genauso riechst wie sie. Das ist auch nicht schlecht. Also,
das sind viele Möglichkeiten.
Ich möchte betonen, dass es nur eine einzelne Zeile war aus dieser Götterbeschreibung hier. Und das reicht schon, ja.
Ja, sehr gut.
Alles klar.
Alles klar.
Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.
So, Intro und Outro stammen von dem Album The Spellbreaker EP. Das Stück heißt 100 Years in Helheim und die Band heißt Tritrachion oder Tritrachion. Ich bin nicht ganz sicher. Das Ganze steht unter Creative Commons 4.0 Lizenz und die Band ist auch bei Spotify zu finden oder ihr folgt einfach dem Link unter diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Gut, und damit kommen wir dann zu der zweiten wichtigen Fähigkeit der Kleriker neben dem Kämpfen, nämlich das Zaubern. Das ist wahrscheinlich so das Spannendste für die Spieler. Wie der Zauberkundige hat auch der Kleriker eine Zauberstufe. Das ist der Grad der Macht, mit der er Zauber macht. Das können wir fast drin lassen. Super, ja, genau. Ja. Okay.